Sie hören Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Macron haben neulich gemeinsam betont, dass die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf auch Ziele in Russland angreifen darf. Beide schließen zudem nicht aus, dass die Ukraine dabei auch vom Westen gelieferte Waffen verwenden darf. Noch dazu kommt, Belgien will der Ukraine F-16-Flugzeuge liefern. Das sind so Meldungen, die viele aufmerksam verfolgt haben. Es stellt sich aber jetzt die Frage, was folgt nun daraus? Führt das zu einer weiteren Eskalation? Welchen Effekt wird das haben? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Thomas Fassbender. Guten Tag, Herr Fassbender.
Danke, Herr Danowski, herzlichen Dank.
Erstmal aus Ihrer Sicht, knapp zusammengefasst, was ist die neueste Entwicklung?
Nun, das ist sicherlich ein bemerkenswerter Schritt, dass Macron und Scholz diese Bereitschaft zeigen, zweifellos unter dem Druck der Öffentlichkeit. Ebenso bemerkenswert ist allerdings auch, das haben Sie jetzt noch nicht erwähnt, was ich heute las, die USA sind nicht so weit oder noch nicht so weit. Die USA betonen noch, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht wollen, dass vom Westen gelieferte Waffen gegen russisches Territorium eingesetzt werden. Es gibt ja auch die übernächste Stufe, wenn wir das mal als die nächste bezeichnen, die übernächste Stufe, die bereits diskutiert wurde in den vergangenen Wochen, wonach man NATO-Staaten zu erlauben vorschlägt, von NATO-Territorium aus Raketen, eventuell auch Kampfflugzeuge der Russen über ukrainischem Territorium anzugreifen und abzuschießen. Das wäre dann nochmal ein Schritt weiter. Also bei der Eskalationskette sind wir noch nicht am Ende, aber definitiv wäre es ein Eskalationsschritt, wenn man den Ukrainern das Recht zugestände, diese westlichen Waffen einzusetzen. Und aus Russland kam ja auch gestern schon die Warnung, das besser nicht zu tun.
Dazu kommen wir gleich noch, aber zunächst mal, was heißt das eigentlich in der Praxis? Also was soll die Ukraine können dürfen? Sie haben es gerade erwähnt, dass westliche Staaten dann selber Flugzeuge abschießen können oder soll das dann in die Hände der Ukraine gelegt werden?
Nein, das letzte wäre der sogenannte übernächste Schritt, der derzeit von einigen diskutiert wird. Es gibt ja immer auch manche, die fordern bereits nächste Schritte. Aber das, von dem Sie sprechen, was also Macron und Scholz zugestanden haben, ist, dass die ukrainische Armee die Waffen, die sie vom Westen geliefert bekommen hat, gegen russisches Territorium einsetzen darf. Bisher war das ja nur gegen völkerrechtlich ukrainisches Territorium. Völkerrechtlich warum? Weil ja auch die Krim mit diesen Waffen beschossen wurde, die völkerrechtlich ja zum Territorium der Ukraine gehört. Schon bei der Kertschbrücke zwischen Russland und der russisch-ukrainischen Krim, also von Russland besetzten Krim, haben wir ja die Problematik, dass der Westen bislang es lieber gesehen hat, wenn die Ukraine sie nicht angreift. Das ist auch immer noch ein offener Punkt, ob sich diese Politik noch einmal wendet. Aber es geht darum, dass die Ukraine die Lage versetzt wird, sagen wir Abschussbasen, Flughäfen, Truppenansammlungen, aber vor allem Raketenabschussbasen im Hinterland der Russischen Föderation, also im Hinterland der Front auf der russischen Seite, auf russischem Territorium mit vom Westen gelieferten Bomben oder Raketen anzugreifen. Auch die bisherigen Angriffe gegen Raffinerien, gegen Fabriken, gegen einzelne Anlagen, auch Radaranlagen auf russischem Territorium sind meines Wissens ausschließlich oder jedenfalls überwiegend mit ukrainisch produzierten Drohnen erfolgt. Das würde sich dann auch ändern.
Und welche Waffen sind dafür geeignet von westlicher Seite? Natürlich klingelt da das Wort Taurus und die ganze Diskussion und alles kommt irgendwie wieder hoch. Und jetzt wird es aktuell. Von welchen Waffen sprechen wir denn sonst noch?
Nur Taurus wurde ja bisher nicht geliefert, auch aus dem Grund, weil Taurus die größte Reichweite der bislang diskutierten Lenkwaffen oder Cruise Missiles hat. Taurus könnte theoretisch den Kreml erreichen und wenn Deutschland die Politik jetzt in diesem Sinne ändert und hätte Taurus geliefert, dann wäre die Ukraine ermächtigt, auch in der Tat den Kreml oder Moskau anzugreifen. Bislang gibt es dort keine Taurus-Raketen. Es gibt aber die Storm Shadow, die in verschiedenen Versionen mit verschiedenen Reichweiten geliefert wurden. Meines Wissens bis zu 180 Kilometer. Es kann aber auch sein, dass es dort Exemplare gibt, die auch 300 Kilometer oder weiter fliegen können. Diese Storm Shadows der, ich glaube, das ist britische Produktion, die könnten dann eingesetzt werden. Vorstellbar ist auch, wenn F-16 Kampfflugzeuge geliefert werden, dass Gleitbomben von ukrainischen Flugzeugen über ukrainischem Territorium abgeworfen werden, die dann, genauso wie die Russen das auch machen, auf russisches Territorium fliegen. Die Gleitbomben, die derzeit gegen Kharkiv eingesetzt werden, die werden auch nicht über Kharkiv ausgelöst, sondern die werden von russischen Flugzeugen über dem russischen Territorium ausgelöst und fliegen dann in 30, 40 Sekunden. Das braucht ja überhaupt nicht viel, das sind ja nur gar zu viele Kilometer. Die fliegen dann Richtung Kharkiv.
Können das westliche Länder überhaupt leisten? Also kann man das überhaupt einhalten, was man der Ukraine damit verspricht, wenn man darüber nachdenkt, Waffen zu liefern, mit der die Ukraine diesen Fernkampf eben führen kann? Kann die NATO das leisten? Können westliche Länder das überhaupt über einen gewissen zeitlichen Raum auch herstellen?
Ich glaube, die materielle Basis ist sicherlich gegeben. In großem Umfang sind wir nicht in der Lage, die erforderlichen Mengen an Artilleriemunition, 155 Millimeter Geschosse und andere zu liefern. Das ist ein Defizit. Aber wenn es um Präzisionsbomben geht, Präzisionswaffen wie die Storm Shadow, da gibt es schon noch Reserven, genauso wie es Taurus gibt, die man liefern könnte. Die große Frage, wenn wir darüber reden, was der Westen leisten kann, die große Frage ist, will der Westen sich das Eskalationspotenzial leisten, das er mit dieser Entscheidung öffnet? Der macht ein Fass auf, in dem sehr viel drin ist, wo ich glaube, dass der Gegner, also die russische Seite, im Grundsatz eskalationswilliger ist, als der Westen es sich leisten könnte.
Und da kommen wir mal zu dem, was Sie gerade und vorhin schon mal angesprochen haben. Wie wird denn die Reaktion Russlands sein, Ihrer Meinung nach, auf solche medialen Äußerungen?
Die erste Reaktion ist ja bereits erfolgt. Sie ist medial erfolgt, indem, glaube ich, Putin selbst gesagt hat oder über seinen Sprecher, dass der Westen sich das besser überlegen soll, weil es nicht folgenlos bleibt. Nun sind solche Aussagen, das bleibt nicht folgenlos, die sind von russischer Seite schon öfter gekommen. Man hat auch gesagt, der finnische oder der schwedische NATO-Beitritt bleiben nicht folgenlos. Bislang haben wir ja noch keinen Krieg zwischen Russland und diesen Ländern. Die große andere Frage ist, was passiert, wenn der Westen das nicht nur ankündigt, sondern wenn die ersten Raketen aus der Ukraine kommend zu empfindlichen Zerstörungen, empfindlichen Verlusten auf russischer Seite führen. Wenn beispielsweise wichtige Flughäfen zerstört werden, Radaranlagen, wenn Angriffe auf Städte erfolgen, dann steht natürlich im Raum, dass Russland eskaliert. Aus dem Grunde gibt es dann ja auch immer wieder die Diskussion um einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen. Ich glaube nicht, dass Russland das will, aber so wie ich die Russen einschätze, sind sie in der Gesamtheit bereiter zu einem großen Krieg, als wir das im Westen sind.
Kann man denn mit dem, wovon hier gesprochen wird, westlicher Seite, überhaupt den Russen tatsächlich wehtun? Also es ist auf der einen Seite ein Symbol, was man den Ukrainern gegenüber sagt und sagt, wir liefern euch was Neues, wir unterstützen euch damit, aber ist es etwas, was die Russen im Krieg und in ihrer täglichen Kriegsausübung und in der Effektivität überhaupt tatsächlich einschränken kann, was ihnen wehtun kann, was überhaupt zu einem Umschwung und zu einer Wende in diesem Krieg zugunsten der Ukraine führen kann?
Ob es zu einem Umschwung im Krieg führt, ist die eine Frage. Die andere ist, ob es wehtut. Ich glaube, dass bestimmte Raketenschläge, wenn sie erfolgreich ausgeführt sind, gegen russische Flughäfen, gegen Basen, sagen wir mal, der nuklearen Streitkräfte, gegen Großradaranlagen. Ich meine, stellen Sie sich mal wirklich vor, es fliegt eine Rakete auf den Kreml. Glauben Sie nicht, dass Russland dann binnen 5 Minuten die Atomwaffe wirft? Also das sollten wir definitiv glauben. Es gibt eine symbolische Zerstörung, es gibt eine effektive Zerstörung. Ob der Krieg damit in dem Sinn gedreht wird, dass die Ukraine nach dem Einsatz solcher Waffen in der Lage sein wird, massiv Land zu erobern, das glaube ich deutlich weniger. Das Eskalationsrisiko liegt mehr in den Zerstörungen, im Nachschub und natürlich in möglichen symbolischen Zerstörungen. Also wenn die Kertschbrücke von einer solchen Rakete so zerstört wird, dass sie eben nicht wieder in 2 Wochen repariert werden kann, stehen wir vor einer anderen Situation.
Das heißt, es handelt sich hierbei eher um eine politische und symbolische Aktion und auch symbolische Ankündigung und eher weniger um eine militärische, die einen effektiven Einfluss auf den Kriegsverlauf haben könnte.
Ich würde es differenzieren. Militärisch ist sie auf jeden Fall, weil die Zerstörung wäre primär militärisch. Es wäre eine militärische Eskalation mit einem hohen symbolischen und politischen Potenzial, mit einem relativ geringen Potenzial, dass die Front gedreht werden könnte. Das Potenzial liegt mehr in der Eskalation als in einem ukrainischen Sieg.
Neulich gab es auch seitens Russland leichte Andeutungen, dass man sich Friedensverhandlungen vorstellen könne, natürlich nur unter den und den Voraussetzungen. Konkret hat Putin da gesagt, also wenn wir jetzt aufhören würden, wir würden uns mit dem, was wir erobert haben, zufrieden geben, so nach dem Motto. Was wird jetzt daraus? Kann man sich das in Anführungszeichen abschminken? Muss man da jetzt neu denken? Was passiert jetzt mit diesem Prozess?
Ich glaube, dass Putin weiterhin den größten Teil der Zeit über eigentlich offen war für Verhandlungen, aber er hat ein völlig anderes Politik- und Strategieverständnis als der Westen. Für den Westen ist diese Auseinandersetzung, ich will mal banal sagen, eine grundsätzliche Ehrensache. Für den Westen geht es um die Ordnung, um seine Ordnung, um die europäische Friedensordnung und jede Regelung, die mit einem Verlust an Land, Verlust an ukrainischem Territorium einherginge, wäre für den Westen eine Niederlage. Der Westen hat sich den Sieg auf die Fahne geschrieben und der Sieg heißt in diesem Fall die Befreiung ukrainischen Territoriums. Ich würde sagen, der Westen ließe allenfalls über die Krim mit sich reden und die Strategie der Amerikaner, die sind es im Wesentlichen, die hier die Strategie bestimmen, wird sich sicherlich bis zu den Präsidentschaftswahlen auch nicht ändern. Will sagen, man geht nicht auf irgendwelche Angebote von Putin oder seiner Umgebung ein. Das zeigt sich auch daran, dass Joe Biden im Juni nicht zu dieser sogenannten Friedenskonferenz in die Schweiz fährt, sondern auf ein Hollywood-Dinner gehen wird. Anthony Blinken wird anwesend sein. Auch das zeigt, dass im Moment irgendwelche Formen von Verhandlungen, Friedensverhandlungen für den Westen keine Priorität sind. Auf russischer Seite haben wir das Phänomen, dass Putin und auch die Gesellschaft eigentlich zu beiden bereit sind, einen Frieden zu machen, nach eigenen Vorstellungen, also unter der Voraussetzung, dass die Ukraine Territorium verlieren wird. Das ist gar keine Frage. Oder eben auch weiter zu kämpfen. Das liegt auch in der russischen Mentalität. Russland wird diese Niederlage, die der Westen so sehr will, nicht akzeptieren. Und darin, genau darin liegt das Potenzial der großen Eskalation.
Wenn wir wieder bei der Eskalation sind, was ist Ihrer Meinung nach, wenn wir das Ganze durchdenken und wirklich Schritt für Schritt und keine Eskalationsstufe überspringen, was ist vorhersehbar der nächste Schritt der Eskalation?
Wenn das jetzt eine Freigabe ist, eine offizielle Freigabe an die Ukrainer, wäre der nächste Schritt die Umsetzung dieser Freigabe. Das heißt, man müsste dann sehen, welche Zerstörungen, welche Ziele die Ukraine angreift mit diesen Waffen, wie effektiv diese Angriffe sind, wie deren physische, materielle Folgen ausfallen. Auf russischer Seite sehe ich die Eskalation nur im Einsatz einer taktischen Atomwaffe in irgendeiner Form. Das könnte ja auch, ich würde mal sagen, symbolisch über dem Schwarzen Meer oder über dem Atlantik erfolgen. Möglicherweise Schritte im Weltraum. Jetzt kann man spekulieren. Auf russischer Seite ist, glaube ich, und das hat Putin jetzt mehrfach angekündigt, ja auch mit den Übungen. Also man muss die Russen dann auch mal ernst nehmen. Also die Ankündigung einer Übung des Einsatzes taktischer Atomwaffen an der Grenze wird hier gerne als Säbelrasseln abgetan. Ach, die meinen das ja doch nicht so ernst. Aber wir haben das ja 2022 erlebt, als in den Monaten vorher Russland mehrfach gesagt hat, wenn der Westen nicht auf seine Kompromissvorschläge oder Vertragsvorschläge eingeht, wird etwas geschehen. Ich sehe da als den entscheidenden und dann wirklich möglicherweise wirklich großen kriegsauslösenden Eskalationsschritt der Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland.
Wollen wir das Ganze vielleicht noch in einen gesamtpolitischen Kontext setzen? Es ist ja immer viel diskutiert worden, Helme liefern, Leoparden liefern, Flakpanzer liefern und am Ende hat man doch über Taurus gesprochen und jetzt wird man sich darum kümmern, dass es möglich ist, dass die Ukraine an solche Waffen kommen und sie vielleicht sogar auch einsetzen dürfen. Der Zeitpunkt wird mich noch interessieren. Warum hier, warum jetzt? Welches Ereignis hat diese Aussagen von Scholz und Macron hervorgerufen?
Es hat natürlich unmittelbar damit zu tun, dass Russland psychologisch mit der Offensive auf Kharkiv einen Fehler gemacht hat. Er hat nämlich gezeigt, dass er aus dem Norden heraus sehr einfach diese 30, 40 Kilometer entfernt liegende Großstadt angreifen kann, eben mit den Gleitbomben, vor allem mit Raketen, und dass die Russen eine Situation geschaffen haben, die für den ausländischen Betrachter ungerecht wirkt. Ich will es mal so sagen, eine moralisch ungerechte Situation, die es denjenigen leichter macht, die wir so gemeinhin Bellizisten nennen, die sagen, man muss viel schärfer gegen die Russen vorgehen. Russland schießt eine Rakete auf einen Baumarkt in Kharkiv, zweistellige Zahl von Menschen stirbt dort, offensichtlich ohne irgendwelchen militärischen Sinn. Solche Bilder, solche Informationen machen Politik im Internetzeitalter, setzen Politiker unter Druck. Ich glaube, dass man in Russland dazu unsensibel auch gegenüber diesen Entscheidungsfindungsmechanismen in der westlichen Welt ist und nicht abgesehen hat, wie sehr eine solche allzu billig erscheinende Offensive von Norden auf Kharkiv die Stimmung im Westen dreht und auch nicht richtig abschätzt, wie stimmungsabhängig westliche Politik letzten Endes ist.
Bisher hatte Kanzler Scholz immer eher gebremst, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine ging, die sie befähigt, Ziele in Russland anzugreifen. Und jetzt haben Scholz und Macron gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ukrainer dafür vom Westen gelieferte Waffen verwenden dürfen. Ich habe über die Folgen und über die Umstände mit dem Journalisten Thomas Fassbender gesprochen. Herr Fassbender, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Ihnen auch, Herr Danowski, danke.